Cinephil, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter.
Moin, liebe Cinephil-Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind's, die Legion of Doom, der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung. Und der da im Hintergrund so lacht, das ist der Peter.
Ja, das ist derjenige, der das einzuordnen weiß. Großartiges Tag-Team, aber es gibt größere. Ich sag nur Miami Heat.
Die Miami Heat, die sind doch in der Eastern Conference nicht so gut. Also die Knicks haben letztens gegen die gewonnen, gegen die Miami Heat.
Die sind aber tatsächlich über den Knicks in der Tabelle.
Ja, die haben auch ein Spiel mehr.
Trotzdem ist die Bilanz, glaube ich, so viel besser, dass selbst wenn... Nee, nix.
Genau, ein Spiel.
Ja, echt?
Ja.
Ja, gut, den Mavericks geht's gerade auch nicht so gut, aber die Miami Heat waren ein Tag-Team aus der WCW und die waren sehr erfolgreich. Die haben sehr viele Titel gerockt.
Was für Titel? Was haben die UEFA Cup und so? Oder Champions League? Was haben die gewonnen?
Nein, Tag-Team Championship.
Oscar? Achso.
Spinner.
Hier, WWF kenne ich noch von früher, Anfang 90er. Mhm. Ultimate Warrior, Hulk Hogan. Sowas kenne ich halt. Und da gab's, wie gesagt, Legion of Doom als Tag-Team,
genau.
Bushwhacker Brothers.
Ja.
Und dann hört's auch schon auf. Dann weiß ich schon nicht mehr. Da fällt mir schon nichts mehr ein.
Aber es ist echt sehr lustig, dass du gerade damit jetzt kommst. Ich weiß, warum du die angebracht hast, aber trotzdem ist das sehr interessant, weil aktuell wirklich große Schlagzeilen beim Wrestling wieder geschrieben werden oder wurden sogar.
Über die Legion of Doom?
Nee, über CM Punk. Den
stimmt,
kennst
der du ist doch wieder zurück.
Genau.
Ich kenne den nicht wirklich. Ich kriege das immer nur mit von Marco Erdmann und so und du hast mir da auch mal was von erzählt.
Ja, du hast aber auch schon den ein oder anderen Film mit ihm geschaut.
Das stimmt, ja, ja.
Von daher, also weil der hat sich ja auch schon hier und da versucht. Der ist ja auch bei der UFC mal verprügelt worden. Also der hat sich dafür zwei Kämpfe engagieren lassen und hat es bereut.
Hat er den Jon Favreau aus Friends gemacht, ja.
Verstehe ich nicht.
Ja, Jon Favreau hatte eine Rolle in Friends, da spielte so ein Millionär und die okay. Monica geht eine Beziehung mit ihm ein und irgendwann kommt er auf die Idee, ich will Ultimate Champion werden.
Okay.
Und fängt dann an ins Octagon zu gehen und kriegt halt nur auf die Fresse, aber will damit nicht aufhören, weil das total geil findet.
Okay.
Und ja, somit geht die Beziehung dann auch zu Ende. Spoiler für Friends.
Fuck, jetzt hast du es aber nicht das Ende gespoilert.
Nee, nee.
Gut, dann Friends will be Friends.
Mhm.
And French will be French.
Oh, das ist eine starke Überleitung.
Ne? Ich wollte jetzt irgendwie den Weg von Wrestling wegfinden, weil darüber könnte ich stundenlang sprechen.
Ja, und es hat nichts mit dem heutigen Podcast zu tun.
Genau.
Deswegen, ja, kleiner Mann, ganz groß, Napoleon oder Napoleon,
ja.
Mein großes Vorbild natürlich, oder mein kleines Vorbild,
ja.
Weil kleiner Mann, ganz groß.
Ja, aber das muss man ja auch immer in Relation sehen.
Ja, der war nicht wirklich klein, das ist auch so ein Mythos.
Genau, vor allem der war in der Zeit nicht besonders klein. Also heute ja, würde man genau. ihn vielleicht als kleinen Mann bezeichnen, mit 1,69 oder so, 68. Aber damals so im Vergleich war der nicht viel kleiner. Was lustig ist, weil Ridley Scott im gleichnamigen Film ihn immer wieder perspektivisch versucht hat, kleiner darzustellen.
Mhm.
Besonders, wenn er gegenüber britischen Führungspersönlichkeiten stand. Das fand ich sehr lustig, dass er das gemacht hat, obwohl es ja eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre.
Okay, ich habe ein bisschen über den Film gehört und viele Menschen meinen, das ist aber geschichtlich, historisch ist das nicht so korrekt.
Ja?
Habe ich so gelesen.
Okay.
Das ist gelesen, in Social Media wurde mir das reingespült von manchen Leuten.
Okay, muss ich gestehen, ich habe ein paar Eckdaten, besonders seine Exiltage oder auch Jahre, die eine oder andere Schlacht, aber letztlich ist das auch gar nicht groß das, was er erzählen möchte. Also wer hier groß Geschichte erzählt bekommen möchte oder sich darüber freut, dass er hier auch viel französische Geschichte mitkriegt, der wird, denke ich mal, wirklich enttäuscht sein.
Also es ist kein Biopic. Also
ja.
So bedingt, ne? Also es geht jetzt nicht unbedingt um historische Genauigkeit.
Nee, es geht tatsächlich schon am ehesten, sag ich mal, um Napoleon Bonaparte. Seine Figur, natürlich auch die historische Einordnung, aber in vorderster Front ist tatsächlich die Liebesbeziehung zu seiner Josephine. Ich spoiler damit nicht, wenn ich den letzten Satz zitiere, den Ridley Scott hier vor dem Abspann auf die Leinwand klappt. Das ist Frankreich, Punkt, 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 Armee, Punkt, 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 Josephine, Punkt, Punkt, Punkt. Und damit haben wir auch quasi so ein bisschen das am Schluss niedergelegt, was er hier abhandeln wollte. Weil Napoleon nun mal Frankreich immer an erste Stelle gestellt hat, die Armee an zweiter und seine Frau an dritter. Und Ridley Scott thematisiert aber tatsächlich am ehesten die Beziehung zu seiner Kaiserin, die ihm keine Kinder gebären konnte oder wollte.
Mhm.
Also ist tatsächlich auch nicht das, was ich erwartet habe. Er bringt immer wieder zwischendurch natürlich wichtige Schlachten. Besonders Waterloo war sehr imposant inszeniert. Ist auch tatsächlich das, was ich am ehesten rausziehe. Die ausgefeilten Kriegsszenarien, Belagerungen, Kriegszüge, Russlandfeldzug Schlachten, mit denen er immer wieder auftrumpfen kann, weil die sind, wie der ganze Film im Prinzip, sehr stark inszeniert. Wobei tatsächlich eine Schlacht letztlich am schönsten zeigt, was er auch für eine Kriegsfinesse hatte, also was er auch für ein guter Taktiker war. Das ahnt man aber auch schon, beziehungsweise hat man im Trailer auch schon gesehen. Ich sag nur See, wo er halt eine befeindete Armee in eine Falle lockt. Später, wenn er dann gegen die Briten und die,
Schweden.
Österreicher antritt, wird so ein bisschen sein großes Ego herausgestellt. Aber das sind tatsächlich so ein paar sehr wenige Momente, wo wir etwas über ihm auf dem Kriegsfeld, ja, was ihn halt als Kriegstreiber tatsächlich auch rausgemacht hat, erfahren.
Echt? Also die Schlachten nehmen jetzt gar nicht so viel ein, oder?
Doch. Man sieht schon sehr viele Schlachten. Aber das ist halt, du erfährst ja halt nicht viel über ihn, wenn du die Schlacht siehst. Also außer, dass er, wenn er mal dann nach vorne reitet, ne, in vorderster Front, während sich dann halt sein Gegenüber hinter den eigenen Reihen halt so ein bisschen versteckt.
Hält auch so eine Ansprache und dann sagt er irgendwann so, Freedom! Ist das der Film, glaube ich, ne?
Nee, das war Jeversa, der Antisemit.
Also
der Mel Gibson, genau.
Braveheart.
Genau. Nee, aber er hat so eine ähnliche Ansprache unter eigenen Leuten, weil er ja irgendwann verbannt wird und dann aber sich wieder nach Hause traut, weil er natürlich auch, wie gesagt, Frankreich an erster Stelle sieht und seine eigenen Männer dann irgendwie kurz vor Paris dann irgendwie nochmal zusammen trommeln kann, beziehungsweise sie umdreht, weil man sie eigentlich gegen ihn einsetzen wollte. Ja, ich erzähle jetzt so ein bisschen lose, weil ich meine, es ergibt nicht viel Sinn hier zu erzählen, was der Film erzählt, weil es ist nun mal...
Der geht auch 10 Stunden, das ist ja die Sache.
Nee, noch nicht. Der geht ja erstmal nur 2 Stunden 40. Wenn er dann auf Apple TV Plus erscheint, geht er irgendwas um die 5 Stunden, das stimmt.
5 Stunden länger als die 2 Stunden 40.
Nee, ich meine 5 Stunden am Stück.
Ja, ich weiß.
Was ich mir tatsächlich anschauen werde, weil ich möchte wissen, was er dann in den 2:20 oder was auch immer noch erzählt, weil mir vieles dann auch letztlich ein bisschen zu kurz gekommen ist. Es sind halt über 20 Jahre, die er hier abhandelt. Und das Geschichtliche kommt mir tatsächlich zu kurz, weil das auch selten wirklich in einem großen Kontext erklärt wird. Ne, weil also meine Schulkenntnisse reichen da tatsächlich auch nicht mehr, um da komplett, sag ich mal, durchzudringen.
Hattet ihr Napoleon in Geschichte?
Ja, mit Sicherheit. Ja, Französische Revolution halt. Also zumindest halt im Prinzip alles davor.
Ich glaube, das waren bei uns vielleicht mal 2 Wochen, die restlichen 10 Jahre oder wie lange haben wir, glaube ich, nur Drittes Reich gemacht.
Ja.
Also das war auf jeden Fall sehr prominent vertreten.
Ja, auf jeden Fall. Also ne, hat bei mir wahrscheinlich auch maximal einen ganz kleinen Teil. Wobei Französische Revolution ja zumindest relativ viel im Geschichtsunterricht vorkam. Auch wenn das jetzt eine zeitliche ein bisschen davor ist. Aber daraus geboren hat er ja dann das erreichen können, was er erreicht hat.
Legalité.
Egalität!
Fraternität.
Genau.
Und was war es nochmal? Liberté?
Ja, Freiheit, korrekt. Ja. Also ich will jetzt noch gar nicht zu einem Fazit kommen, aber es ist ein Film, der tatsächlich von seinen beiden HauptdarstellerInnen lebt. Das ist Joaquin Phoenix und Vanessa Kirby, die hier die Kaiserin Josephine spielt und die wir auch den ganzen Film, sag ich mal, mit begleiten. Also ist natürlich schon ein Fokus auf Napoleon von Joaquin Phoenix gemimt, aber die Kaiserin Kirby kommt hier auch ziemlich zur Geltung und ich muss sagen, wie die miteinander spielen, wie sie einzeln agieren, das ist großartig. Die beiden tragen den Film sowas von.
Was jetzt aber auch keine große Überraschung ist, ne?
Nee, gar nicht, weil ich tue mich nicht unbedingt schwer. Ich würde fast schon sagen, Joaquin Phoenix ist aktuell für mich so der interessanteste Schauspieler. Und Kirby, finde ich, die habe ich jetzt auch erst seit dem Mission Impossible, glaube ich, war das, habe ich die erst auf dem Schirm. Die hatte ich vorher gar nicht so wirklich wahrgenommen. Die hat auch eine sehr krasse Ausstrahlung. Weiß nicht, du kennst sie ja wahrscheinlich aus dem einen oder anderen Film.
Da müsste ich jetzt mal gerade gucken, wer das denn ist, weil vom Namen sagt ihm jetzt gar nicht so viel.
Die hat auf jeden Fall noch Pieces of Woman.
Den habe ich natürlich auf jeden Fall gesehen. Nee, also bei Mission Impossible werde ich sie gesehen haben, Dead Reckoning.
Da spielt sie die Dame in Weiß, zumindest im letzten.
Naja, und bei Fallout. Okay, doch. Das Gesicht kenne ich natürlich. Bei Fast and Furious, Hobbs and Shaw habe ich die natürlich nicht gesehen.
Ja, aber die ist klasse. Die spielt die Kaiserin hier ganz großartig und ne, wird aber von Phoenix auch nicht an die Wand gespielt. Also die kann sich wirklich neben ihm mehr als sehen lassen.
Ja, also ich möchte jetzt Daniel Day-Lewis nicht zu nahe treten, aber ich glaube so, der Joaquin Phoenix, der geht so ein bisschen in seine Richtung.
Okay.
Daniel Day-Lewis dreht nur mehr Filme.
Tut er das?
Würde ich so sagen. Also so vom Level her an Schauspielkunst. So. Der ist schon ziemlich, ziemlich gut. Auch immer so Charakter darstellt. Und macht halt mehr Filme und ist ein bisschen zugänglicher.
Ja, gut. Also ich liebe Phoenix, war hier auch wieder eine ganz tolle Leistung, die er abliefert. Mit den beiden steht und fällt der Film und er kann sich halt noch wacker halten, weil ich ansonsten, ich war nicht gelangweilt oder so, die 2 Stunden 40 sind gut rumgegangen. Ich habe mich manchmal
weil du geschlafen hast, oder?
Nein, gar nicht.
Nee, warst du wach?
Ja, komplett.
Sehr gut.
Ich habe mich null gelangweilt, der hat keine wirklichen Längen. Er hat ein paar sehr ausufernde Schlachten dann natürlich, aber die sehen einfach geil aus. Da kannst du wirklich nichts gegen sagen. Du sitzt da und denkst halt nur so, fuck, wie kann man so Krieg miteinander führen? Da wird mir immer wieder bewusst, wie geil wie wir es eigentlich haben.
In jetzigen Zeiten sind viel schöner. Drückst einfach einen Knopf, Atombombe.
Nein, aber ich meine, dass wir vor allem gerade in einem Land leben, das jetzt kriegerisch zumindest nicht aktiv.
Noch nicht.
Ja, war es noch nicht.
Noch sind wir nicht involviert in irgendeinen Krieg.
Ja, ja. Genau. Ja, Krieg ist immer scheiße, natürlich. Aber wenn du da solche Schlachten siehst, wo Hunderttausende, weil Waterloo waren es ja, glaube ich, 640.000,
die ja, das war eine ganz bittere
Storm sind. Ja, genau. Und das zeigt der Film dann natürlich auch ganz schön, so sehr Napoleon halt auch Frankreich an erster Stelle gesehen hat. Er hat trotzdem immer alles dafür opfern wollen, damit es an erster Stelle stehen kann. Und das, was er geopfert hat, waren halt etliche französische Soldaten. Aber ja, ich tat mich ein bisschen schwer mit dem Film, weil ich letztlich auch nicht so ganz verstanden habe, was so jetzt so letztlich die Stoßrichtung ist. Die Beziehung der beiden war auch ein bisschen merkwürdig. Ne? Gibt's natürlich auch dann Betrug, Verrat etc. pp. Alles, was so zu so einer großen Liebesbeziehung, sag ich mal, dazugehört. Sie wurde ja dann verstoßen, beziehungsweise die Ehe wurde annulliert, weil sie kein Kind gebären konnte oder wollte. Affären, aber dennoch war es die Liebe seines Lebens und war dann auch letztlich dennoch die wichtigste Person in seinem Leben, die dann auch nie rausgestrichen wurde. Aber ja, ich find's gut natürlich, wenn man irgendwie auch so ein bisschen zeigt, weil das war auch so ein Schlagwort, das gefallen ist, und das ist natürlich auch verständlich, so von wegen, er sagt dann, sie wiederholt das dann aber aus ihrer Perspektive, so von wegen, ohne mich wärst du nichts. So dieses, hinter jedem großen Mann steht auch eine große Frau. Das ist ja vielleicht wichtig, sowas halt auch zu erzählen, aber es war dann irgendwie für mich irgendwie kein geiler Kern für diese ganze Geschichte.
Es gibt immer die Frau, die einen dahin bringt, die einen großen Mann dann dahin bringt, wo er ist, und dann gibt es die Frau, die er dadurch bekommt, dass er da steht, wo er ist.
Okay, ja gut, in seinem Fall war es tatsächlich ja nicht ganz so. Aber ich verstehe, was du meinst.
Naja, so ein Spruch halt. Ne?
Ja.
Ja, jetzt ist die Frage, wie gut ist denn das? Und was ist der letzte gute Film von Ridley Scott? Das sind jetzt die zwei wichtigen Fragen.
Ich würde das gern so rum aufziehen. Der letzte gute Film von Ridley Scott, den ich gesehen habe, ist American Gangster. Either you're somebody.
Nobody. Ja, also den finde ich auch ganz gut. Ich würde vielleicht sogar sagen, okay, Black Hawk Down ist der letzte wirklich gute.
Ja.
Ich habe den All the Money in the World nicht gesehen. Der klingt aber eigentlich ganz interessant.
Ach so, okay, ja.
Aber ansonsten, also es wird eng, ne? Also wir reden schon so bald von so einer Spanne von 20 Jahren.
Ja, genau.
Ne, das ist schade. Da ist ziemlich viel Zeug. Also entweder habe ich es nicht gesehen, es hat mich nicht interessiert, oder es war halt aus meiner Sicht, taugte es nichts. Zum Beispiel Alien Covenant.
Ja, oder auch Prometheus.
Oder auch House of Gucci.
Ja gut, den habe ich nicht gesehen.
Marsiana ist okay, ne? Das sind so Filme, ja, ist in Ordnung. Ne?
Ja, genau,
aber
genau.
Ist jetzt, also das ist jetzt nicht, sonderlich schlimm, aber der ragt jetzt auch nicht heraus. Ist jetzt kein Alien oder so.
Genau.
Ist kein Gladiator.
Genau.
Oder kein G.I. Jane.
Black Rain fand ich noch ganz cool.
Ja, gut, das ist 80er-Jahre-Film.
Genau, ja, also seine großen Erfolge und seine wirklich guten Filme liegen schon länger zurück. Ich würde sagen, Napoleon ist technisch, optisch, ist das alles top-notch. Der ist geil inszeniert, der ist nicht zu lang. Ich will die 5-Stunden-Version tatsächlich sehen, weil ich hoffe, dass der dadurch ein bisschen, ja, nicht mehr Substanz hat, aber dass er irgendwie einen Kern hat, der mich mehr begeistert, weil das war hier für mich irgendwie in Anführungsstrichen zu wenig. Und mehr Joaquin Phoenix und Vanessa Kirby schadet auch nicht. Von daher, ich empfehle den auf jeden Fall auf der Leinwand zu sehen, weil der halt vor allem durch die Kriegsszenen halt auch dafür geschaffen ist. Aber gerne noch ein bisschen warten, so in 1-2 Wochen, wenn die Zahlen runtergehen, weil der aktuell relativ gut besucht ist, was mich natürlich freut. Das hätte der Fincher-Film, der Killer, aber gut.
Ja, das ist dann diese Sache, dass er dann schnell bei Netflix läuft. Dann gucken halt die Leute, die es interessiert, den. Aber ich glaube, sowas wie Napoleon lädt natürlich auch mehr Leute ins Kino ein als ein Thriller von David Fincher. Leider. Also ich sehe das ja immer andersrum. Ne? Mich interessiert sowas dann natürlich mehr, aber gut. Ja.
Ist jetzt kein großes Wunder, dass er hier vollbringt, aber sehenswert ist er dann in gewisser Hinsicht schon.
Okay, dann bringe ich ein Wunder ins Spiel, denn es ist ja weihnachtlich schon langsam. Ne?
Mhm.
Die Adventszeit kommt auf uns zu. Weihnachtsmärkte schon offen. Wir haben schon alle Glühwein gesoffen und alles. Deswegen habe ich gedacht, komm, wir eröffnen hier zu Hause auch mal irgendwie die Weihnachtszeit und haben schon tatsächlich Liebe uns angeschaut, über den wir bald sprechen werden.
Ja, am Sonntag.
Am kommenden Sonntag.
Ja,
am ersten Advent sprechen wir über tatsächlich Liebe. Love Actually. Und dann haben wir hier schon ein bisschen geschmückt und so weiter. Nicht zu übertrieben. Muss man auch alles wieder abbauen und so. Und dann, ja, nochmal, um es richtig weihnachtlich gemütlich zu machen, haben wir uns Das Wunder von Manhattan angeguckt. The Miracle on 34th Street. Und zwar die Version aus dem Jahr 1994.
Oho.
Ja, die mit ihr Skript oder Drehbuch von John Hughes unter anderem und Regie von Les Mayfield. Aber vor allem natürlich der große Richard Attenborough in der Hauptrolle als Chris Kringle. Aber auch die Nebenrollen natürlich top besetzt. Elizabeth Perkins zum Beispiel, die ist super. Dylan McDermott macht auch seinen Job gut. Oder auch in der kleinen Nebenrolle James Remar. Dexter-Fans kennen ihn als den Vater von Dexter natürlich. Aber der hat auch in zigtausend anderen Filmen mitgespielt. Das ist so ein Film, auf jeden Fall Das Wunder von Manhattan. Der lief, glaube ich, die letzten 30 Jahre oder dann, ne, seitdem er im Fernsehen lief, auf jeden Fall Heiligabend immer im Fernsehen.
Mhm.
Häufig reingeschaltet, aber ich habe den jetzt auch schon ewig nicht mehr gesehen. Und es war sehr interessant, den jetzt nochmal zu gucken, weil mir so ein paar Sachen, also die Pointe des Films, überhaupt nicht mehr bewusst war.
Okay, die verrät's aber auch nicht, ne?
Worum es da eigentlich geht. Ja, doch, das gehört ja zum Plot tatsächlich.
Okay, krass.
Also ist so, dass Chris Kringle ist unterwegs, also wer es nicht weiß, ist natürlich ein Synonym des Weihnachtsmanns, ne? Mhm. Santa Claus, der Sankt Nikolaus, der Weihnachtsmann, wie auch immer man ihn nennt. Chris Kringle, ein Synonym, zum Beispiel Fat Man, also Mel Gibson in Fat Man heißt ja auch Chris Kringle. Auf jeden Fall, der läuft rum und behauptet, dass er halt der echte Weihnachtsmann sei.
You're a liar!
Hm. Ja, ja, gut. Und irgendwann bekommt er halt einen Job in so einer Mall, in einem Einkaufszentrum heißt es auf Deutsch, so, als Weihnachtsmann. Das ist ja in den USA so eine Tradition. Weihnachtsmann setzt sich dahin, dann kommen die Kinder, kommen da auf den Schoß und so weiter und erzählen dem Weihnachtsmann, was sie sich wünschen und so weiter. Immer eine Riesenattraktion, bla bla. Und die Dame, die da arbeitet, gespielt von der Elizabeth Perkins, die hat eine Tochter und die ist ein kleines Mädchen, junges Mädchen, die aber schon sehr altklug ist und so altklug daherlabert und von ihrer Mutter auch schon aufgeklärt wurde, ja, Weihnachtsmann, ne, das sind halt hier immer so Angestellte von uns, die bezahlen wir und die spielen dann den Weihnachtsmann hin und her. Sie geht dann aber auch dahin und ja, fragt ihn so ein paar Sachen und wird dann stutzig, als er dann meint, ne, von wegen, ich bin aber der echte Weihnachtsmann. Und dann stellt sie ihn so ein bisschen auf die Probe und sagt, ja, ich möchte aber dann meinen Vater wieder haben, weil die Mutter dann sagt, ja, um rauszufinden, ob es der wirklich Weihnachtsmann ist, musst du dir was wünschen, von dem ich nichts weiß.
Ja.
Und wenn du das dann bekommst, dann ist er das. Wie auch immer. Und sie wünscht sich dann halt die Familie zurück und so weiter, weil der Vater halt nicht mehr da ist und nicht mehr lebt, glaube ich sogar. Dann gibt's diesen Subplot, schon die Hauptstory, weil er arbeitet in diesem einen Einkaufszentrum und die haben halt Konkurrenz. Das ist auch so geil, wie das dargestellt ist. Ne? So dieses eine Einkaufszentrum, das sind so voll die Guten, weil er gibt dann irgendwann so Tipps, wo man günstig die Spielzeuge herbekommt.
Okay.
Weil er dann so, ein Junge wünscht sich irgendwas und dann sagt er so, ja klar, kein Problem, ne, kannst du haben. Und die Mutter so, boah, wissen Sie, wie teuer das ist? Das kostet $80 und so viel Kohle haben wir nicht. Ja. Er meinte, ja, aber da und da gibt es halt einen Ausverkauf und da können sie es für 35 kriegen und so. Oh, das ist aber ein guter Service. Und das kriegt dann irgendwann auch sein Chef mit und dann machen die aber ein Geschäftsmodell daraus. Okay. Also schon ein sehr frühes Modell von billiger.de, nur halt analog, dass die sagen, hey, wenn wir es nicht haben, wir sagen euch, wo ihr es bekommt.
Mhm.
Nicht schlecht. Also Geiz ist geil. Geiz war damals schon geil. Und das, ja, findet die Konkurrenz natürlich nicht gut und die versuchen mit unlauteren Methoden die Leute da unter Druck zu setzen und irgendwie die Oberhand zu gewinnen. Da ist natürlich dann auch der Chef des anderen Einkaufszentrums. Ne? Der ist halt natürlich, ne, im Zimmer ist alles dunkel und er ist voll bedrohlich und böse und so. Ne? Es ist halt hier sehr eindeutig gezeichnet alles. Wie gesagt, ist ja auch so ein Fantasy-Kinder-Märchenfilm so ein bisschen. Und die wollen den abwerben, den Chris Kringle. Mhm. Der sagt aber nö, weil er so ein loyaler Typ ist. Und dann provozieren sie ihn so weit, dass er sich wehrt mit seinem Stock und dann zeigen sie ihn an. Also so typisch amerikanisch. Ne? So, ich verklage den Kringle jetzt hier. Und dann geht's irgendwie bin ja auch so ein Fan von Gerichtsverhandlungsfilmen. Und da gibt es so eine ausgedehnte Gerichtsverhandlung, in der es quasi darum geht, ob er denn jetzt der Weihnachtsmann ist oder nicht.
Okay.
Und der große Punkt des Films ist halt irgendwie Glauben. Da bin ich natürlich, wenn es um Religion geht und Glaube und so, da bin ich ja erstmal raus. Das ist nicht so meine Baustelle, fühle ich mich nicht so wohl, bin ich kein großer Fan. Aber das Geile ist halt hier, dass sie das quasi vergleichen und das ist die Pointe des Films. Ja, also es geht immer so darum, es ist wichtig, an den Weihnachtsmann zu glauben oder gibt's den oder nicht. Ich bin ja jemand, der sagt, ich finde es ein bisschen unverantwortlich oder ein bisschen merkwürdig, sagen wir es so, wenn Eltern ihren Kindern irgendwann sagen, nee, weißt du was, den Weihnachtsmann gibt's nicht.
Wir haben dich die ganze Zeit angelogen.
Ja, genau. Ne? So, wir haben dich jahrelang belogen, das Geschenke von uns und von der Tante und Onkel bekommen. Gleichzeitig ist aber gar kein Problem, wenn das Kind an Gott glaubt.
Mhm.
Das finde ich also so eine Konträre, also das beißt sich doch, das ist völlig bescheuert. Also wie kannst du denn Also wie kannst du behaupten, den Weihnachtsmann gibt's nicht, aber Gott gibt es. Und genau das ist die Pointe des Films.
Okay.
Also ich sag jetzt nicht wie und will jetzt nicht zu viel spoilern. Die meisten werden den Film eh kennen. Es geht schon darum, dass man dann sagt von wegen so, ey, wenn wir die Präsenz oder die Existenz von Gott anerkennen, die wir ja gar nicht beweisen können, denn Thema Glaube, dann können wir ja auch glauben, dass es einen Weihnachtsmann gibt.
Klar.
Das ist dann quasi so die Auflösung davon. Das fand ich sehr cool, weil die halt genau so einen Punkt von mir bestätigen. Ich glaube das zwar nicht, dass sie das in die Richtung deuten oder meinen, wie ich das sehe, aber ich fühle mich da auf jeden Fall ziemlich bestätigt. aber weit ab von diesem, jetzt wird es wieder politisch. Nee, es wird sogar, ist religiös, politisch, das ist alles zusammen. Abgesehen mal von dem ganzen Quark, ist das einfach ein süßer, kleiner, uriger Film. Muss natürlich auch sagen, klar, das sind alles so reiche, weiße Leute. In New York halt. Aber da gibt es schon ein paar schöne Wohnungen zu sehen. Es gibt halt diese Einkaufszentren zu sehen, die so geschmückt sind. Ist auch ein bisschen kitschig, aber gerade zu Weihnachten.
Schöne, heile Welt.
Ja, genau. Ne? Ist halt so dieser typische Amerikanismus da, der kommt dann da durch. Aber ich finde es gerade, wenn es um Weihnachten geht, weil ich das ja nicht aus religiöser Sicht irgendwie feier oder so, sondern eben einfach so aus dieses Kommerz. Gemütliche.
Aus was? Kommerz und Kapitalismus.
Vollkommen richtig, denn darum geht's ja.
Ja.
Ne? Also ja, der Kapitalismus, der wird hier auch abgebildet. Ne? Da wird er auch vernünftig abgebildet, sag ich mal, oder adäquat.
Ja.
Gut, ich weiß auch nicht ob das die Stoßrichtung der Diskussion sein sollte, des Films, aber ich finde, der weist da schon auf so ein paar Sachen ziemlich vernünftig hin.
Mhm.
Ich habe das Original jetzt aus den 40ern gar nicht mehr so vor Augen, aber ich mag den hier, weil Richard Attenborough ist halt, oder war halt, wirklich super sympathisch. Und es ist so ein sympathischer Film, so ein Wohlfühlfilm, gemütlich. Und wie gesagt, ich mag auch diese kitschige Deko. In der Weihnachtszeit darf das ruhig alles sein. Wir werden ja auch mit dem Daniel Goris noch einen gesonderten Weihnachtspodcast machen.
Mhm.
Für jedes Jahr. Das wird ja zur Tradition. Und wir sind ja traditionsbewusst.
Natürlich.
Werden das dieses Jahr natürlich auch verfolgen. Also natürlich, alle werden ihn kennen, aber zur Weihnachtszeit empfehle ich auf jeden Fall nochmal das Wunder von Manhattan. Solltet ihr euch angucken, vielleicht schaue ich mir demnächst auch nochmal das Original an. Aber dann habe ich einen Vergleich und habe nochmal ein uriges, romantisches Weihnachtsgefühl in mir.
Ich sehe mich ja auch in dieser Zeit eher Slasher. X-Men Slasher. Ja, vielleicht bessere, als wir letzten Sonntag für euch alle besprechen durften.
Ja, aber wir haben ja auch schon einige besprochen und ich habe auch dieses Jahr schon wieder einige Horror-Weihnachtsfilme gesehen. War mal eine nette Abwechslung.
Okay, trotzdem. Sowas ist mir in der Regel zu kitschig und es gibt auch eigentlich keinen großen Unterschied zwischen dem Weihnachtsmann und Gott.
Blasphemy!
Weil beides sind alte, weiße Männer mit grauem Bart, von denen du Ärger zu erwarten hast, wenn du dich böse verhältst und von denen Gutes zu erwarten hast, wenn du dich gut verhältst.
You got a point.
Es gibt auffällige Ähnlichkeiten zwischen dem Weihnachtsmann und Gott, auf jeden Fall. Also so auch inhaltlich. Und deswegen fand ich hier schön, wie die da den Vergleich gezogen haben. Naja.
Ich verstehe. Ja, lass mich über eine weitere Legende sprechen. Oder du hast ja Richard Attenborough. Ich habe Vincent Price dabei.
Kenne ich.
Zu Recht.
Ich habe später Peter Vincent dabei.
Stimmt.
Ja. Hat ein bisschen gedauert, aber ja.
Ja. Sehr cool, den mag ich auch. Besonders in der Rolle, die du erwähnen wirst.
Das ist die Rolle, die heißt Peter Vincent.
Ah ja, stimmt, richtig. Ja, stimmt. Den Schauspielernamen kriege ich gerade nicht zusammen.
Roddy McDowall.
Ja, okay. Aber Vincent Price war auf jeden Fall eine Legende und er hat auch in einem Film mitgespielt. Zumindest in der Romanvorlage hieß es I Am Legend oder auch Ich Bin Legende. Und im Deutschen heißt er auch Ich Bin Legende. Im amerikanischen Original heißt es aber The Last Man on Earth.
Mhm.
Aus dem Jahre 1964. Ein Science-Fiction-Horrorfilm. Klassischer Natur, der von Ostalgica in der Classic Chiller Collection erschienen ist. Ne? Ich sammle die Reihe ja sehr gerne.
Deswegen hast du den geguckt.
Genau. Okay. Hatte letztens ja die Briefe eines toten Mannes dabei gehabt. Diesmal habe ich den I Am Legend, beziehungsweise Ich Bin Legende, aber da gibt es auch so viele Adaptionen dieses Romans von Richard Matheson.
Mhm.
Es gab damals hier von 64, dann gab es ja den Omega Man mit Charlton Heston von 71.
Ja, den habe ich auch noch gesehen, ja.
Ja, und dann gab es den I Am Legend mit Will Smith 2007.
Mhm.
Und im gleichen Jahr gab es noch einen I Am Legend, nee, der hieß dann auch wieder Omega Man mit hier Magda Kaskos.
I Am Omega, den habe ich auch gesehen sogar.
I Am Omega, genau.
Ja, das war so eine Billo Asali-Variante,
genau.
Ne?
Genau.
Ja, die habe ich auch gesehen, tatsächlich. Ja.
Die fand ich, glaube ich, scheiße.
Ja, gut, was das erwartet.
Ja, I Am Legend mit Will Smith soll jetzt ja tatsächlich fortgesetzt werden. Da bin ich mal echt gespannt, weil ich
haben
hoffe,
wir mit dem Schröck drüber gesprochen, als wir bei Kino Plus
waren. Ah ja, stimmt, genau.
Vor, gut, bei Anfang des Jahres. Ne?
Ja, hatte ich den da auch schon was geäußert, so von wegen, habe ich keinen Bock drauf, weil der erste war eigentlich cool bis zu einem gewissen Punkt, aber dann das ganze schlechte CGI hat mich eigentlich nur abgefuckt.
Ja, das ist die Sache, ne? Also der Film ist so lange gut, bis dann diese CGI-Monstrositäten da auftauchen. Ja. Da hatten wir drüber gesprochen, genau, und ich habe ja nur gesagt von wegen, ja, weil die haben ja gesagt, eine Fortsetzung gibt's ja, glaube ich, nur bei dem DVD-Ende. Ist ja nur möglich.
Ach so, stimmt, genau.
Ein Kinoende nicht. Und da habe ich ja, glaube ich, gesagt, es ist ein Schlag ins Gesicht für die Kinogänger. Ja. Naja, oder für die Fans des Kinoendes. Ja, ja, lustiger Gag, aber du wolltest ja über Ich bin die Legende sprechen.
Ja, ein Klassiker. Der ist hier tatsächlich in Schwarz-Weiß und in Farbfassung, wobei ich mir gar nicht sicher bin. Ich glaube, ursprünglich war der Schwarz-Weiß und wurde dann nachkoloriert. Aber man möge mir verzeihen, die Informationen habe ich jetzt leider vergessen nachzuschauen. Auf Deutsch und in Englisch, und ich muss sagen, einer der wenigen Male, wo ich so einen coolen Klassiker mir doch lieber im O-Ton angucke, weil die Synchro leider richtig beschissen ist. Also die, mit Synchro meine ich jetzt nicht, wie sie abgemischt ist etc., sondern die Stimmen. Die Synchronsprecher haben mir leider nicht gefallen. Da empfehle ich tatsächlich den O-Ton. Aber ich empfehle auch diesen Film, denn der hat relativ viel auch für den Horror, sag ich mal, geleistet, was so Motive etc. angeht. Der war relativ progressiv, weil er auch Versatzstücke von damals genommen hat, ihn diese bisschen umgewandelt hat. Er hat so ein bisschen mit dem Motiv des Vampirs gearbeitet, auch dadurch so eine Art Fort-Zombie geschaffen, wobei der Zombie es den ja da praktisch auch schon gab, aber hat halt den Bezug zum Vampir irgendwie dargestellt, weil wir hier so vampirartige Kreaturen beobachten, die hier Jagd nach den Menschen machen, beziehungsweise eigentlich nur nach ihm, weil er der letzte Mann der Erde ist, so wie der
Spoiler.
So heißt der Titel.
Echt? Ach so.
Ja, The Last Man on Earth.
Ach so, ja, habe ich ja gar nicht gewusst.
Nee, hast du auch nicht. Weil nach so einer Seuche sind halt alle Menschen umgekommen und er ist halt der Einzige, der überlebt hat. Du siehst halt auch sofort in der ersten Einstellung, wo Walking Dead seine erste Folge her hat. Da war es ja im Krankenhaus, hier ist es bei ihm zu Hause und blickt durch das Fenster auf ihn, wie er da im Bett liegt und aufsteht, und dann sehen wir halt so ein bisschen seine Routine.
Das hat ja 28 Days Later auch schon gemacht.
Ja, haben viele gemacht. Also der hat halt in vielerlei Hinsicht inspiriert, weil in der Regel sagen halt auch viele, hätte George A. Romero für Night of the Living Dead inspiriert, was man auch tatsächlich sagen kann, weil der Einsatz der Vampire, besonders dann auch in welchen Situationen, das sieht schon so aus, als hätte der Romero da zumindest Gefallen dran gefunden und das in irgendeiner Weise dann auch so ein bisschen in seine Idee einfließen lassen. Der Film ist hier ein bisschen anachronistisch erzählt, das heißt, wir sehen ihn anfangs in dieser Welt und erfahren dann halt die ganze Zeit durch Rückblenden, weil er selber Wissenschaftler ist und daran gearbeitet hat, was halt vorgefallen ist, wozu das geführt hat, und sehen ihn dann halt immer weiter von Tag zu Tag, der ist jetzt 3 Jahre, glaube ich, sind das insgesamt, halt immer weiter halt zu überleben, obwohl er eigentlich gar keine große Motivation dafür hat, ne? Weil so als einziger wirklicher Mensch ist es halt auch ein bisschen einsam, weil die vampirartigen Kreaturen, die kommen halt auch nicht bei Tag raus, ne? Das ist halt vor allem das Vampirartige, das Weiteren lassen sie sich dann auch von Knoblauch abschrecken. Sie haben Probleme mit ihrem Spiegelbild, wobei das Spiegelbild aber existiert. Und sie lassen sich tatsächlich auch nur durch Holzflöcke töten. Und so verbringen wir halt ganz viel Zeit mit ihm, lernen viel über diese Welt kennen und haben am Schluss tatsächlich dann auch noch eine sehr coole Pointe, die ich jetzt natürlich nicht aufgreifen möchte, um da was vorwegzunehmen. Weil dieses Last Man on Earth ist halt auch ein etwas im übertragenen Sinne zu verstehender Titel. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie die anderen Filme letztlich geendet haben. Aber aus der Erinnerung heraus würde ich sagen, ist der da schon, gut, ich meine, das ist ja auch der erste Film, der das hier umsetzt und letztlich ja dann auch wahrscheinlich dann am nächsten am Buch dran ist. Was der hier am Schluss und vor allem wie er das formuliert, finde ich sehr interessant und hat damit halt, wie gesagt, sehr viel inspiriert. Mir fällt da eine Serie ein, die das dann tatsächlich nochmal krass aufgegriffen hat und nochmal weitergeführt hat. Das war so eine Zombie-Serie, die parallel zu Walking Dead lief, auf dessen blöden Titel ich aber nicht mehr komme.
Z-Nation?
Ja, genau, richtig, dankeschön. Da hatte ich ja auch das eine oder andere Mal von gesprochen, weil die eine, was das Zombie-Genre angeht, ich finde, nicht neue Idee hatten, aber einmal den Weg weitergegangen ist. Ja, so kann ich nur sagen, es ist mal wieder ein typischer Titel, der in der Classic Chiller Collection erschienen ist. Ist ganz geiles Artwork, wieder mit so einem, ja, so Glanzeffekt von seinem Kopf auf dem vorderen Cover. Ganz hochwertig, wieder, ne, in DVD-Format. Vielleicht halte ich das auch mal ein bisschen näher in die Kamera.
Sehen kennen wir gerade nicht.
Artwork, ja, nicht jetzt, sondern später.
Ach so.
Weil ich das Artwork echt großartig finde.
Muss näher ans Mikro halten, dann können wir es besser sehen.
Ja, leider kam der diesmal ohne große Extras. Normalerweise ist da ja noch irgendein Film drauf oder ein Podcast oder ein Hörspiel oder sowas in der Richtung. Diesmal ist leider wirklich nur der Film.
Nicht mal ein Audiokommentar mit Dr. Professor Med. Dent Phil Steigl oder was?
Doch, Audiokommentar ist dabei. Ich sag ja, aber so ausgefallene.
Naja, aber nicht vom Steigl.
Nee.
Ohne Steigl, ohne mich.
Also, ich glaube nicht. Soll ich nachgucken?
Trauer. Für dich?
Ich öffne
nein,
es.
Nein, ist mir doch egal.
Nee, aber ich meine, es hätte ja drauf gestanden, ne, wenn es von ihm gewesen wäre.
Selbstverständlich, wäre es ja kommentiert.
Nee, ich finde hier nichts. Von daher wird das jemand Unbekanntes sein, der das wahrscheinlich gar nicht Audio kommentieren darf. Egal.
Ja, das war gut. Jetzt hast du auch mal einen Seitenhieb verteilt hier. Ja, nicht schlecht.
Ich wollte, dass du dich nicht komplett alleine fühlst, aber ich habe das eigentlich auch nur aufgegriffen, weil ich das natürlich auch sehe, dass sich jeder in irgendeiner Weise qualifizierter oder unqualifizierter zu solchen Dingen äußern darf. Ich habe nichts studiert. Also ich habe was studiert, habe vieles abgebrochen, habe keinen Abschluss in irgendwas, aber ich würde sagen, dass das eine oder andere, was ich über einen Film sage, vielleicht dann doch irgendwo eine gewisse Qualität birgt.
Ja, das bestimmen ja andere natürlich, ne? Also ich spreche gerne mit dir über Filme.
Ich habe gesagt, ich glaube.
Kann sein, ja, Glaube ist ein wichtiges genau. Thema. Natürlich hier auch wieder. Ja,
das zieht sich vielleicht auch durch den ganzen Podcast.
Ah, nicht schlecht.
Wir glauben ja an Vampire, oder?
Ja, aber das tun ja nicht alle.
Nee?
Nee, es gibt ja Menschen, die sagen, gibt's nicht.
Ja, wer denn?
Viele Menschen in dem Film Fright Night.
Okay.
Ja, wir sprechen jetzt über den Film Fright Night.
Ja, du, weil ich habe den aktuell nicht gesehen, aber ich kann mich an sehr viel erinnern. Vor allem die hier von, Al Smith, wie heißt der nochmal, die Serie?
What?
Ed O'Neill.
Schrecklich
nette Familie, genau. Die Amanda Bears, die spielt er hier mit.
Hier spielt Imogen Poots mit. Das ist ein Film aus dem Jahr 2011 von deinem Lieblingsregisseur Craig Gillespie.
Du hast dir das Remake angeguckt?
Nein, tatsächlich nicht.
Boah, ich wollte jetzt gerade sagen, what the fuck?
Habe ich aber ganz schön hier, ne? Bait and Switch. Da hast du gedacht, wir sprechen hier über den Film mit Colin Farrell, Anton Yelchin, Christopher Mintz-Plasse, David Tennant. Da sind schon ein paar Leute dabei, ne?
Also
Toni Collette und so. Eines Tages, habe ich mir vorgenommen, werde ich mir das Fright Night Remake angucken.
Ach, du hast ihn gar nicht gesehen?
Nein.
Ich habe den gesehen.
Ja, ich nicht. Ist der okay?
Der ist gar nicht so schlimm.
Ja, das könnte ich mir nämlich vorstellen. Also bei den Leuten, die da mitspielen und der Regisseur, der, ich meine, er hat zumindest I, Tonya gemacht, aber du hast ja letztens den Dumb Money hast du ja zerrissen.
Nee, habe ich überhaupt nicht zerrissen. Was laberst du?
Ja, fandst du aber nicht gut.
Ich war nicht begeistert, sagen wir so.
Fandst du den scheiße?
Das habe ich auch nicht gesagt.
Ah, schade. Okay, da habe ich wenigstens versucht, dir in den Mund zu legen. Naja, gut.
Ja, das versuchst du häufiger, mir Scheiße im Mund zu legen.
Ja, jedem sein Fetisch. Okay, also sprechen wir über die Rabenschwarze Nacht aus dem Jahr 1985. Regisseur hat der Spider-Man-Darsteller Tom Holland geführt.
Mhm.
Ich kann mir das einfach nicht verkneifen. Es war halt, also als es hieß, Tom Holland spielt Spider-Man, ich musste damals so lachen. Ich kenn, weil immer, wenn der Name Tom Holland fällt, denke ich immer an den Regisseur, in erster Linie an den Regisseur von Chucky, weil Chucky für mich auch immer so einen größeren Impact hatte als Fright Night oder so. Aber der hat ja auch hier Regie geführt. Und ich habe diesen Film schon ewig nicht mehr gesehen.
Oh.
Also wirklich sehr, sehr, sehr lange. Ne? Also wir reden wirklich so, also mindestens 20 Jahre. Wir reden schon so, also habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt, als ich den das letzte Mal gesehen habe.
Oh.
Auf so einer verranzten VHS-Kassette. Ja.
Schämst dich heute noch?
Nö, schäm nicht. Das ist doch, also umso schöner, den dann nochmal zu sehen. Ja, denn es ist so ein bisschen eine, so eine, ja, erstmal ist das so eine Variante von Das Fenster zum Hof. Ne?
Ja, wenn man hier
kann man schon sagen, den Charlie. Ja. Ja. Der Charlie, gespielt von William Ragsdale, der so seinen Nachbarn beobachtet, den Jerry Dandridge und ja, der hat noch so einen Typen dabei. Ich glaube, Eddie oder so, ja. Und der ist sich auf jeden Fall ziemlich sicher, dass sie da Leichen haben, verstecken und so weiter und so fort. Und irgendwann involviert er auch die Polizei. Er ist auf jeden Fall ziemlich schnell der Überzeugung, dass es sich dabei um Vampire handelt.
Vampire.
Und da leidet auch seine Freundin, die Amy, drunter. Und die wird gespielt eben von Amanda. Ich weiß nicht, Bears oder Bears? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kennen die meisten, wenn die als Darcy, als Marcy.
Ja.
Ja, später Marcy Darcy. Das ist ja der Gag, dass sie jemanden besoffen heiratet in der Nacht, der mit Nachnamen Darcy heißt, also die Marcy aus Eine schrecklich nette Familie oder Married with Children. Mhm. Und er will sich dann Hilfe holen von einem Fernsehschauspieler, der eine Sendung hat, die Fright Night heißt. Da spielt er halt eine Van Helsing-Figur, also ein Vampirjäger. Und die Figur heißt Peter Vincent. Also offensichtlich natürlich die Anspielung an Peter Cushing und Vincent Price ist.
Mhm.
Wird gespielt hier von Roddy McDowall. Der sagt außer, hey, du bist bekloppt und hin und her. Und er kann halt die Leute nicht davon überzeugen.
Mhm.
Wir und der Charlie haben aber schon erfahren, was zu was der Jerry denn imstande ist.
Okay.
Und haben halt gesehen, was da passiert. Und dass der halt, dass der Vampir ist.
Ja, ich tue hier gerade die ganze Zeit so, als kenne ich den Film. Ich habe den Film 1000 Mal gesehen. Also.
Ja, ja.
Ich höre jetzt mal auf damit, ja. Ich kann mitreden, also bitte.
Ja. Und deswegen haben wir dann diese Suspense-Momente und dass er halt, er will das den anderen irgendwie beweisen und die wollen ihm quasi aber beweisen, dass er halt spinnt nur.
Mhm.
Ja, und das ist dann erstmal so ein schönes Hin und Her. Es ist so ein bisschen The Burbs und ein bisschen
ja.
Fenster zum Hof, also gerade bei The Burbs, also aus einer ähnlichen Zeit zumindest. Und so fühlt er sich halt an und ich liebe halt diese Filme, die, also in diesem Stil, ne, da gibt's ja. auch eine super geile Tanzszene, weil also als Vampir kann der Jerry natürlich Frauen natürlich verzaubern.
Mhm.
Und es gibt diese ganzen typischen Vampir-Anspielungen. Du musst den Vampir erstmal reinbitten und
Kreuz
und Spiegelbild und solche
beim
Sachen.
Tanzen, das sind alles geil.
Ja, so wichtige ja. Elemente hier. Und diese Tanzszene in der Disco ist halt super geil, weil erstmal die Mucke geil ist.
Mhm.
Das ist 80er Jahre Disco-Mucke, super. Und dann Amanda Bears oder Bears mit Chris Sarandon zusammen, die machen das so geil.
Ja.
Das verspürt so eine Erotik, so
ja. also da bist das du schon feucht.
Das brutzelt, das ist richtig knusprig, ne? Wenn man das so. Ah, das ist eine super Szene auf jeden Fall.
Ja.
Und jetzt auch mal schön auf Blu-ray gesehen, wie gesagt, damals auf so einer abgeranzten VHS, jetzt mal in vernünftiger Qualität auch mal gesehen und das ist cool. Ich liebe einfach solche Filme und gegen Ende kommen dann nochmal richtig geile Masken und Special Effects, natürlich handgemacht ja. rein. Ja, das ist super, das erwärmt mein Herz, da habe ich Spaß dran. Hatte ich schon lange mal auf der Rewatch-List. Wäre eigentlich auch ein Kandidat für einen Rückspiegel gewesen, ich weiß, jetzt habe ich ihn halt im Podcast genannt, aber hey, Podcast ist ja auch... Boah, das Podcast ist doch ein wichtiges Format bei uns. Und ja, lege ich natürlich allen, vor allem natürlich Vampir-Fans ans Herz.
Ja.
Aber auch jeder, der sonst irgendwie was mit 80er-Jahre-Film oder mit Monster-Effects oder mit, ja, so Horror-Komödien anfangen kann, ist das natürlich ist ja schon moderner Klassiker, klar, kann man sagen.
Auf jeden Fall. Und ich finde, der wird leider bei den Vampir-Filmen immer erst sehr spät genannt, weil ich finde, der macht halt auf so vielen Ebenen einfach so viel richtig und so viel Spaß. Besonders halt auch durch den William Rexdale, der hier den Charlie spielt. Einfach eine coole, sympathischer Jugendlicher, dem man hier die ganze Zeit folgt.
Im Gegensatz zu seinem Kumpel Billy.
Ja,
von Jonathan Stark gespielt, der spielt so drüber, der ist so nervig.
Ja gut, hauptsächlich ja dann als Vampir.
Der ist vorher schon mega ätzend.
Aber als Vampir ist es halt dann auch irgendwie geil, dass er so over the top ist.
Da passt es dann auf jeden Fall besser. Generell, ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, dass es eine Komödie ist und der dann halt nicht genannt wird. Also obwohl ich eigentlich, weiß nicht, wenn man nach Vampirfilmen fragt, ich finde, der ist schon sehr, sehr bekannt. Es ist auf jeden Fall eine Verbeugung vor dem ganzen Genre und macht sich ja am Anfang, das ist ja auch der Gag, dass er sagt, so, ich glaube, das ist im Kontext dieser Fernsehserie Fright Night, dass er sagt so, der Schauspieler sagt das, ne? Also der Peter Vincent, der sagt ja von wegen so, es interessiert keinen, Vampire interessieren keinen mehr. Heute geht es nur noch um Zombies, Monster oder irgendwas.
Ja.
Was damals, klar, Mitte der 80er, war das jetzt nicht mehr so ein großes Genre, ne? Also die Zeiten von Dracula und Co. waren vorbei, aber, ne, dann gab es ja Fright Night, dann später auch hier Near Dark und Lost Boys und sowas.
Genau, richtig.
Also es kam dann erst wieder so ein bisschen und dann Anfang 90er natürlich dann mit Bram Stokers Dracula von Ford Coppola kam das alles erstmal wieder so zurück, aber Anfang 80er und so war das im Prinzip das Genre untot dann.
Ja, ja, aber ich finde, das ist ein ganz großer Klassiker, den ich immer wieder gerne schaue. Auch die Fortsetzung, Friday Night 2 oder auch Mein Nachbar, der Vampir.
Der habe ich zum Beispiel nie gesehen.
Der ist von Tommy Lee Wallace. Für den Halloween 3 war der ja verantwortlich. Aber da sind dann halt auch wieder alle zurückgekehrt. Nur ich glaube, der Dings ist nicht zurückgekehrt. Der Vampir, der Obervampir. Hier, der Chris Sarandon. Mit dem ist ja hier auch wirklich ein Trumpf denen gelungen.
Der ist super.
Der diesen Dracula verschnitt, sag ich jetzt mal.
Naja, schon, das ist der Obervampir, ja klar.
Super memed, also.
Er hat alles, was es braucht. Er hat diese diabolische Ausstrahlung, aber auch dieses sympathische, verführerische.
Genau. Total.
Und so weiter. Der ist so ein slicker Typ.
Ja.
Ja, einfach cooler Charakter.
Ja. Und der hat nämlich dann auch einen Cameo in dem Remake, ist es ja, glaube ich, erhalten. Aber da war er dann auch schon 30, 20, 25 Jahre älter. Ja. Erkennen konnte man ihn trotzdem noch.
Es gibt auch einen zweiten Teil des Remakes, ne?
Ah, ernsthaft?
Mhm.
Oh, krass. Ja, gut, den kenne ich nicht.
Oh, auch nicht gesehen. Naja, auf jeden Fall. Ist ein Klassiker. Natürlich lieben die Filmfressen diesen Film oder Filme dieser Art. Deswegen keine Verwunderung, dass wir den empfehlen. Aber wollte ich nochmal gesagt haben, hat Spaß gemacht, den jetzt wirklich nochmal ganz bewusst zu gucken nach all der Zeit.
Definitiv. Ganz großer Titel. Ich habe den in so einer schönen VHS von Eureka.
Mhm.
Ganz, ganz schöne Edition. Aber was wir ja auch lieben, sind Slasher. Also ich habe ja auch aktuell wieder ein Slasher-Wahn hinter mir. Also ich bin jetzt fast komplett durch.
Mit allen Slashern der Welt.
Nein.
Alle geguckt, die es gibt. Ach so.
Das ist ja tatsächlich
Dein Ziel.
Mein Ziel.
Lebensziel.
bis 1990 und danach dann nur noch die geilen. Aber bis 1990 alles zu gucken.
Mhm, viel Spaß. Alles, was weltweit rausgekommen ist.
Ja, was heißt weltweit? Also erstmal USA.
Alles, wirklich. Also ich habe nämlich hier noch ein paar aus der Classic Cult Collection.
Ja. Mhm. Ja, will ich alles noch gucken.
Okay, viel Spaß.
Ja, danke. auf jeden Fall auch in letzter Zeit sehr viel geschaut. The Prey aus dem Jahr 1983 musste ich tatsächlich auch, glaube ich, dreimal neu anwerfen.
Er spielt ja nicht DJ Bobo mit? Soll ich hier Prey? Nein. 90er Kids werden es verstehen.
Ja, ich habe das auch verstanden, aber DJ Bobo Referenzen waren noch nie lustig. Ist auf jeden Fall auch einer der Arrow-Titel, der halt auch wirklich definitiv ein scheiß Slasher ist. Weil viele Titel waren wirklich im entferntesten vielleicht irgendwo als Slasher zu betiteln, aber der hier war astreiner Slasher, auch Backwood. Das heißt, das hat im Wald, es war jetzt nicht direkt ein Camp, aber es waren Backpacker, ja, nicht, ja halt so nicht Pfadfinder, Leute, die halt wandern gehen und zelten gehen und so, Jugendliche, ne, die dann da halt auf eine erstmal über Point of View limitierte Kreatur, sag ich jetzt mal, stoßen, weil allein das Cover sagt dir halt schon quasi, wer der Killer ist. Aber selbst wenn ich dir sage, wie der aussieht.
Also der mit der Axt halt, ne?
Ja, natürlich. Aber wenn ich dir sage, wie der aussieht, dann wirst du halt auch einfach nur enttäuscht sein, weil da haben sie sich tatsächlich, auch wenn man den nur für, weiß nicht, eine halbe Minute sieht, da hat man sich nicht wirklich viel Mühe gemacht. Der sieht halt dann von mir aus wie so ein Jason Voorhees auf Wish bestellt. Also wirklich richtig.
Ich sehe es gerade. Ja.
Da ist natürlich vorteilhaft, dass sie den 90% des Films nicht zeigen, aber das Problem ist, was sie auch nicht zeigen, ist großartig Gore, aber was sie dafür zeigen, ist sehr viel Gelaber, das zu nichts führt.
Krass, ich spreche auch gleich über einen Film, der ist ähnlich langweilig. Spoiler an der Stelle.
Ja, wir können ja nicht immer irgendwas Überspannendes gucken. Ne? Ab und zu hat man halt mal solche Nulpen. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Und so hat man dann hier eine Szene am Lagerfeuer, ne, bei Freitag der 13. oder so dann. Die wird dafür genutzt, oder auch Sleepaway Camp oder so, um ein bisschen was zu erzählen über eine Figur.
Ja, Exposition normalerweise.
Genau, genau. Und hier sitzen die 10 Minuten. Du verstehst teilweise nicht, was sie sagen. Dann redet die Gruppe über das, dann redet die Gruppe über jenes und so weiter und so fort. Aber das ist nicht irgendwie so, dass uns irgendwas erklärt wird oder dass wir irgendwie in einer Konversation folgen, die uns irgendwie interessiert, weil da irgendwas Lustiges oder was Interessantes erzählt wird, sondern die sitzen da einfach wie in so einem Amateurfilm und labern so drauf rum, wie wir damals bei unserem Zeitfilm, ne, wo wir dann in der Rheinau im Park saßen.
Oh ja, ganz
und schlecht. Einfach nur gesagt haben, ja, komm, wir reden jetzt hier voll den Scheiß. Genau.
Kameraton und einfach Dialoge improvisieren, was natürlich irgendwelche 18-Jährigen super gut können.
Richtig. Und dementsprechend.
Die keinerlei Schauspielerfahrung haben, ja.
Und dementsprechend ist das hier auch streckenweise echt langweilig, weil die Kills, die dann zwischendurch gesät werden, die sind dann halt unspektakulär, beziehungsweise off-camera. Das große Gimmick des Films ist jetzt nicht, dass der Axtmörder hier durch den Wald läuft, sondern vor allem, dass ein Waldbrand alles so ein bisschen in eine Richtung lenkt. Also vor allem halt auch Tiere. Nicht nur unsere Figuren, sondern auch Tiere. Und so sehen wir hier wirklich alle 5 Minuten Tieraufnahmen. Das ist schön, ne? Also, ne? Aber sowas erwarte ich in der Doku. Nicht in einem Slasher, dass ich alle 5 Minuten mir eine halbe Minute lang irgendwelche Frösche anschaue oder Vögel oder sonst was. Sieht nett aus, aber das ist halt alles Füllmaterial, wie so vieles in diesem Film. Und so ist das ganze Ding einfach nur todlangweilig. Und das Finale offenbart, obwohl nicht nur das Finale, in vielen Kills wird hier offenbart, was wir hier für grausames Acting haben, besonders beim Ableben, wie dann theatralisch geschrien und in Ohnmacht gefallen wird und obwohl man eigentlich weglaufen könnte, man, ne, quasi zu Boden taumelt und den Mordakt über sich ergehen lässt. Von daher leider Eingriff ins Klo, aber das hatte ich tatsächlich auch schon vermutet, weil alleine an so geilen Covern kann man manchmal echt ableiten, wie scheiße so ein Film ist.
Ja, die haben ja damals wirklich am laufenden Band so einen Rotz produziert.
Ja, genau.
Irgendwie Halloween war halt erfolgreich und so, und dann Freitag der 13. auch, und dann fingen sie halt alle an. Da gab es ein paar Perlen wie The Burning, obwohl ich mir vorstellen kann oder weiß, dass manche Leute auch The Burning nicht cool finden, ne? So, wir feiern den zwar ab, aber da gibt's Leute, die sagen, was ist das denn für Quatschfilm?
Die haben doch keine Ahnung.
Vollkommen richtig. Erstmal das. Und zweitens, also, ne, da gab's so viele, weil du konntest ja halt billig drehen, genau wie den jetzt im Wald, hast eine billige Maske, Hauptsache du zeigst irgendwie ein paar Teenager, halbnackt oder irgendwie und ein bisschen Blut.
Ja.
Die Leute gehen halt da rein, ob der gut ist oder nicht, ist dann erstmal egal, spielt mehr als sein Geld wieder ein, macht Gewinn und gut ist, und dann freuen sich die Studios.
Das Lustige ist, der Regisseur, der war wohl Pornoregisseur.
Auch nicht außergewöhnlich, ne, dass Pornoregisseure in das Slasher-Genre oder ins Horror-Genre eingestiegen sind, ja.
Ja, geht ja eigentlich in die gleiche Richtung, so Money-Shots und so, aber das Krasse ist halt, habe ich nicht wirklich gesehen, weil ich meine mich zu erinnern, Nudity war war hier auch komplett nicht vorhanden, was ja eigentlich dazugehört. Aber
wahrscheinlich
gut.
Fürs MPAA-Rating damals, ne, damit sie ein R-Rating bekommen oder noch schlimmer ein PG-13-Rating.
Ja.
Eben kein X-Rating, ne, damit er dann überall laufen kann.
Ja, aber die 150.000, die er gekostet hat, wird er wahrscheinlich nicht eingespielt haben.
Fällt mir nämlich gerade ein, ich habe vorhin gelesen, dass Five Nights at Freddy's, ich glaube, Blumhouses erfolgreichster Film ist, erfolgreichster Kinostart oder Kino-Einspielergebnis. Und das ist natürlich, also auf der einen Seite, ne, können wir sagen, okay, wir sind nicht die Zielgruppe, ist egal, aber das Problem ist halt, wenn die sehen, das ist das Erfolgsrezept. Ja. Wir machen jetzt PG-13, also die werden das nicht ausschließlich machen, das glaube ich auch nicht. Ne? Die werden immer noch ein paar R-Rated-Horrorfilme bringen, also Jason Blum, der hat ja auch so ein bisschen, glaube ich, persönliche Aktien darin, der hat ja, glaube ich, auch ein bisschen Spaß an dem Ganzen. Mhm. Aber wenn die sehen, okay, das funktioniert jetzt gut, da werden auf jeden Fall jetzt zigtausend Five Nights at Freddy's kommen. Filme in der Art und diese ganze PG-13-Horror, wir werden wahrscheinlich die nächsten paar Jahre, gerade aus dem Hause Blumhaus, aus dem Blumhaus quasi, werden wir davon einige zu sehen bekommen. Prognostiziere ich jetzt mal.
Ja, völlig zu Recht. Das ist eine Entwicklung, die ich dann aber auch nicht willkommen heiße, aber gut.
Nee, wir werden da auch dann Abstand von nehmen, müssen dann nicht über jeden kleinen Teenie-Horrorfilm sprechen. Ne? Also.
Aber es funktioniert ja auch in Deutschland. Wir konzentrieren uns dann halt auf die Sachen, die beim Fantasy-Filmfest beispielsweise laufen oder ähnlich gelagerten Filmfestivals. Da findet sich ja dann auf jeden Fall auch immer was für unseren Geschmack.
Ja, mein Geschmack sind unter anderem die Critters. Critters finde ich großartig. Sehr geiler Film.
Ja.
Critters 2, mindestens genauso geil, vielleicht sogar noch ein bisschen geiler.
War da der Leonardo dabei?
Nee, im dritten Teil spielt Leonardo DiCaprio mit. Der ist nicht mehr so geil.
Der Leonardo oder der Teil?
Critters 3. Der ist nicht mehr so gut wie die Vorgänger. Der zweite ist halt großartig, weil da ist diese Riesenkugel dabei und wir sehen auch die ganze Zeit sehr schöne Brüste einer der Hauptdarstellerinnen. Also die sind ja diese Bounty Hunter Aliens, die Menschenkörper quasi
imitieren.
Imitieren, genau. Ja, genau. Und so weiter. Und den dritten Teil, da hat man direkt parallel den vierten Teil auch gedreht, der 1992 dann rauskam. Und den habe ich mir jetzt angeguckt.
Aha.
Regie hat geführt der Rupert Harvey. Und das ist auch der einzige Film, in dem er Regie geführt hat. Der hat nämlich sonst immer Drehbuch geschrieben.
Ah, okay.
Und so mitproduziert. Und das war nämlich auch bei Critters 3 der Fall. Und dann während die den dritten gedreht haben, hat er sich dann um den vierten Teil gekümmert, der im Deutschen den Zusatztitel trägt, Das große Fressen geht weiter.
Mhm.
Ich habe den nämlich noch nie ganz gesehen. Ich habe da früher, das war so auch so ein Film, der häufiger mal im Fernsehen lief und dann einfach mal so nachts reingeschaltet oder so. Und dann habe ich so ein bisschen was vom Ende gesehen, aber hat mich auch dann irgendwie nicht so richtig angeturnt. Habe ich gedacht, komm, ich habe doch hier die Collection, schmeiße den mal rein, Critters, Weltraum, muss doch großartig sein.
Ja.
Weil viele Franchises, vor allem viele Horror-Franchises, sind ja irgendwann in Space gegangen.
Richtig.
Jason X, Hellraiser 4 und weiß ich nicht was, ne? Leprechaun 4, auch so ein Ding. Vor allem die vierten Teile gehen gerne in Space, wenn man sonst nicht weiß, wo man hingehen soll.
Ja.
Was ja dann auch häufig dann verarscht wurde, dann von so selbstreferenziellen Werken wie Machete, ne, die dann auch gesagt haben, Machete 3, dann In Space oder Thanksgiving haben wir letztens drüber gesprochen, ne, zweite Teil In Space, bla.
Fast and Furious war da auch schon in Space, oder?
Ja, ich habe einen Teil gesehen, das war der aktuelle.
Ja.
Ich kann da nichts Näheres zu sagen.
Ich meine, der Teil davor war auf jeden Fall irgendwas so weiter draußen. Habe ich so gehört.
Kann sein. Bei Critters ergibt das ja zumindest Sinn, weil die Critters ja aus dem Weltraum kommen. Es sind ja Aliens.
Jo.
Deswegen ist es jetzt gar nicht so abwegig, einen Film da im Weltraum zu machen. Aber das hört sich jetzt auch alles ein bisschen geiler an, als es tatsächlich ist. Die Handlung ist so, dass, der schließt direkt an den dritten an, den habe ich aber nicht mehr so präsent. Auf jeden Fall der Ark ist es, glaube ich. Das ist einer von den beiden Bounty Huntern quasi.
Mhm.
Der findet dann die letzten zwei Eier und die soll er in so eine Kapsel stecken. Wird selbst in der Kapsel irgendwie eingeschlossen und ist dann da drin und irgendwie im Jahr 2045 oder so, 2040 was rum in der Ecke, ist so ein Raumschiff unterwegs mit einer Crew, unter anderem mit Brad Dourif und Angela Bassett, da noch jung und ziemlich knackig, kann man sagen, mit einem sehr unsympathischen Captain, hier von Anders Hove gespielt, der Paul Whitthorn, der spielt den Ethan, also so einen jungen Typ. Also auf jeden Fall so eine durchgewürfelte Crew im Weltraum, die irgendwie auf ein Schiff stoßen, das diese Kapsel an Bord hat. Also eine Sci-Fi-Handlung oder eine Weltraumhandlung, wie man sie noch nie gesehen hat. Schiff mit Crew fährt rum, finden was, ne, wer kommt da raus, halt der Ugg und da sind dann diese zwei Eier mit an Bord, Critters-Eier und irgendwann schlüpfen natürlich die Critters und dann geht's los. Bis die schlüpfen und bis man die Critters sieht, vergeht 35 Minuten.
Alter Schell.
Die sind leider auch überhaupt nicht so spektakulär, muss sagen, das ist natürlich, der Film ist super billig. Also ist günstig gedreht, spielt halt alles in diesem Raumschiff, also das ist einfach so ein Studio halt. Sehr günstige und ja gut, für die Zeit auch schon nicht geil aussehende Computereffekte, also was so auf Bildschirm so vor sich geht und so. Und die Crew labert halt die ganze Zeit irgendwie, ne? Also so die versuchen da so eine Atmosphäre so wie bei Aliens zu schaffen.
Mhm.
Aber die Dialoge und die Figuren kommen da nicht ansatzweise hin. Naja, auf jeden Fall ist es dann ziemlich ziemlich lange langweilig und es wird immer nur cool, wenn die Critters auftauchen. Und das ist in dem Film leider nicht so häufig der Fall.
Okay.
Ich habe den 5. jetzt auch noch nicht ganz zu Ende geguckt. Der ist auch gar nicht so schlecht oder so. Aber das ist auf jeden Fall schon so mit das Schlechteste, was es in diesem Franchise gibt. Ich finde die Viecher immer noch süß. Ich finde es cool, wenn die sich zu den Kugeln machen und so. Hier verschießen sie keine Spitzen, komischerweise. Diese Giftpfeile verschießen sie nicht.
Schwach.
Ja, der Teil hier, der ist auch ab 12.
Oh.
Das alte ab 12, ne? Damals, wo du wirklich dann 12 sein musstest. Aus heutiger Sicht würde der das FSK 12 auch nicht mehr bekommen. Also er ist jetzt wirklich nicht sonderlich brutal, aber ich glaube, für 6-Jährige mit Eltern wäre es da doch zu viel. Ja, das ist nix. Der ist leider wirklich nicht gut. Der ist auch nicht auf so eine Trash-Variante gut oder so blöd, dass er wieder lustig ist. Der nimmt sich dann auch zu ernst. Das ist alles ziemlich schade. Also dann wirklich nochmal die ersten beiden gucken. Die sind einfach absoluter Knaller.
Ja.
Und der hier ist halt leider Schrott.
Ja, das ist doof.
Ja, das ist sehr schade. Obwohl er halt er hat den größten Bodycount mit 7 Personen. Okay. Jetzt zwar jetzt nicht alle durch die Critters, aber dafür ist er auch trotzdem mega harmlos.
Ja, ich hatte ja gehofft, mal mit dir über die ganze Reihe irgendwann sprechen zu können.
Können wir auch noch machen. Ich habe ja nur mal ganz kurz den hier mal angeschnitten.
Ja, stimmt. Da sind ja noch 3/4 übrig.
Jawohl. Dann kommen wir wohl zum Patreon-Pick hier zum Abschluss des Podcasts, oder?
Wenn es sein muss.
Wer hat sich denn Blue Velvet von Regisseur David Lynch gewünscht? Gelünscht.
Ein Patron.
Ja, war es der Herbert Kaul?
Nee.
The Guess?
Nee.
Florian?
Nee.
Ah, oh, wer war das denn? Der Alvin?
Ich habe keine Ahnung, ich suche gerade.
Sehr gut. Wir sind wie immer fantastisch vorbereitet.
Ich wollte auch mal ein bisschen transparent sein und zeigen, dass ich das manchmal vergesse nachzugucken.
Ist aber auch ein bisschen dreist von mir, das einfach immer auf dich abzuwälzen, dass du das nachguckst. Aber du hast mittlerweile auch als Einziger den Überblick.
Ja, ich habe auch so eine schöne Excel-Liste, in der das drinsteht, aber ich bin gerade zu blöd, das zu finden. Ah, da, ich habe es gefunden.
Eine Excel-Liste, meinst du?
Ja, das war der gute Mr. Pink.
Es ist ein cooler Name von einem coolen Charakter, weißt du? Und hat dieses gewisse Understatement, weil der Film ist einfach nicht so bekannt, zumindest nicht bei Leuten, die hier im Gesundheitsamt arbeiten.
Ah, der Mr. Pink.
Wir kennen ihn aus Reservoir Dogs.
Richtig, wieso denn Pink eigentlich? Wieso muss ich Mr. Pink sein?
Ja.
Die Antwort traut man sich heutzutage nicht mehr zu sagen. Lacht man halt heute nicht.
Because you're a faggot, all right?
Genau. Ein Film aus dem Jahr 1986. Ich habe den jetzt mit dir zusammen geguckt und zwar zum ersten Mal.
Wie bitte?
Ich habe den Film vorher noch nicht geguckt. Ich hätte ihn beinahe mal geguckt. Also ich hab den Anfang
aus Versehen?
Nee, es war halt so, ich habe mich mit einer Bekannten getroffen und dann haben wir den angefangen. Es war aber eher so ein Netflix- und Chill-Abend und nach 5 Minuten, also quasi nach dem Vorspann, nach den Credits, war dann der Chill-Teil schon dran.
Ich verstehe.
Und dann haben wir natürlich nichts mitbekommen von dem Film. Wir haben ihn auch ausgemacht dann. Also wir haben uns auch gar nicht wegen des Films getroffen. Das ist ja auch scheißegal.
Ja, ich verstehe.
Naja.
Ihr habt mehr als verbotene Blicke ausgetauscht.
In der Tat, ja. Wir haben auf jeden Fall Blue Velvet gehört währenddessen. Ja, geiler Zusatztitel im Deutschen. Verbotene Blicke.
Genau.
Also ja, kann man doppeldeutig sehen, finde ich ganz gut.
Ja?
Ist gar nicht so schlecht gewählt, oder?
Ja, findest du? Ich weiß nicht.
Weiß ich nicht. Sollen wir versuchen, die Handlung zusammenzufassen? Möchtest du oder möchte ich?
Du möchtest.
Sollst du oder möchte ich?
Du sollst, ich will. Nicht, dass du, egal, du sollst.
Alles klar. Also der Jeffrey, hier gespielt von Kyle MacLachlan, also natürlich einer der Lieblingsschauspieler von David Lynch.
Mhm.
Kennen wir auch aus Twin Peaks und so weiter.
Mhm.
Der kommt, weil sein Vater sich, glaube ich, verletzt hat, kommt er wieder in die Stadt oder diesen Vorort. Ne? Das ist, glaube ich, so ein typisch US-amerikanischer Vorort. Kommt er da wieder hin, um seinen Vater zu helfen. Und da findet er ein abgetrenntes Ohr.
Krass.
Und da denkt er sich in bester Giallo-Manier, der Sache will ich aber mal auf den Grund gehen hier. Mhm. Was hat es denn hier mit diesem Ohr? Also das gehört sich ja nicht. Und dann geht er zur Polizei und sagt, hier, hallo Herr Polizei, ich habe ein Ohr. Hören Sie mir zu, ich habe hier ein Ohr. Und dann, gibt es auf jeden Fall die Forensik und hin und her und in bester Giallo-Manier fängt er an, selbst zu ermitteln.
Ja.
Ist dann halt in Kontakt mit diesem Polizisten, also mit dem Polizeiobermeister, wie das auch immer heißt, keine Ahnung.
Kommissar?
Ja, Kommissar, genau. Und dessen Tochter Sandy, gespielt von der Laura Dern, die Laura Dern, die hilft ihm dabei. Die steht ihm so zur Seite und vernachlässigt auch dann so ein bisschen ihren Freund und ermittelt mit ihm zusammen. Sie bringt ihn auch so ein bisschen auf diese Schiene, dass die Dorothy, das ist so eine Sängerin, singt in so einem Nachtclub, dass die da irgendwas mit zu tun haben müsste und er verschafft sich Zugang in ihre Wohnung, dann kommt sie aber rein, er versteckt sich im Schrank, in bester Halloween-Manier, also der Jeffrey, und dann beobachtet er sie, gespielt von Isabella Rossellini und Wahnsinn, was die Frau hier abliefert. Also das kann man wirklich schon mal sagen.
Ja.
Und es ist jetzt nicht so, ja, die kommt halt rein, ne, zieht sich um und so weiter. Und plötzlich kommt der Frank an, gespielt von Dennis Hopper.
Ja.
Und der Frank fängt an, die da so sexuell zu nötigen.
Mhm.
So rituell schon irgendwie. Also hat er da schon irgendwie so ein Spiel mit ihr geplant, was sie auch anscheinend schon gut kennt und so. Ja, auf jeden Fall kommt dieser Gangster, er ist ein Gangster, das ist sehr wichtig, dann auch noch mit ins Spiel. Und der Jeffrey bleibt da dran, bleibt dann von ihr nicht unentdeckt.
Mhm.
Sie kriegt ihn dran und sie steht auf ihn. Ne? Sie springt direkt auf ihn drauf quasi, verspürt sexuelle Lust und will, dass er sie schlägt. Also sie steht da irgendwie auf Gewalt und Sex
hit me,
und so.
Hit me!
Genau, hit me baby one more time. Nimmt sie da schon Britney Spears vorweg, 1986.
Stimmt.
Sie steht dann im krassen Kontrast zu der Sandy. Sandy ist halt blond, geht noch zur Schule, ist unschuldig, ist so ein liebes Mädchen und sie ist halt so verrucht, dunkles Haar und der komplette Kontrast einfach. Und dann sehen wir halt den Jeffrey, wie er dann in dieses, in so eine Spirale gerät, weil der Frank dann Wind davon bekommt und ihn dann auch involviert und das wird dann alles problematisch und er versucht auf jeden Fall irgendwie, das hatte ich ganz vergessen, der Frank hat nämlich den Mann und den Sohn entführt von der Dorothy.
Richtig.
Und die versuchen halt, die wieder zu beschaffen.
Ja.
Und er kommt da einem Komplott auf die Spur, weil irgendwie, da ist auch mit der Polizei nicht alles im Reinen.
Mhm.
Und das ist verpackt in einem sehr lynchigen Mystery-Thriller. Also die Handlung ist eigentlich sehr straightforward für einen, ne, also schon sehr geradlinig für einen David-Lynch-Film.
Mhm.
Aber man merkt natürlich den Stil, wenn es dann um die Inszenierung geht, um das Darstellen des Ortes und so weiter. Und die Tonalität ist halt auch merkwürdig, weil sie irgendwie zwischen Komödie und Thriller immer wieder hin und her springt, hat man das Gefühl. Also es könnte auch irgendwie so eine rabenschwarze Komödie sein.
Mhm.
Ist es auch, glaube ich, teilweise. Und das ist der Film erstmal. Peter.
Ja, du hast ja schon gesagt, es ist sehr lynchesk. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was ich über diesen Film sagen kann.
Na gut, dann bin ich jetzt wieder dran.
Nein, aber das ist natürlich Quatsch. Aber es ist das einzig Wahre. Der Film ist, wie vieles an Lynch, halt immer so mysteriös.
Ja.
Also vieles kann man sich schon so denken.
Also er ist viel zugänglicher als Eraserhead, das kann man schon mal sagen.
Ja gut, klar, sicher. Aber das hast du ja schon gesagt, das nehme ich jetzt mal vorweg. Er schafft es mit seiner Erzählung, egal wie banal alles erscheint, irgendwie Interesse zu schüren und so einen Sog zu entwickeln, der dich so in eine Geschichte reinholt.
Ach ja, das hatte ich, als wir den geguckt haben, gesagt, ne? Ja.
Genau, und das fand ich tatsächlich, war hier wirklich wieder mal der Fall, weil wir haben natürlich die ganze Zeit viele Fragen, die wir uns hier stellen. Es sind immer wieder Situationen, wo man sich denkt, so, okay, what? Das verstehe ich gerade nicht. Vor allem, wenn dann der, das spoilert jetzt nicht, wenn der Herr in diesem gelben Jackett dann am Schluss in einem Raum steht und man sich fragt, warum steht der überhaupt noch? Und so weiter und so fort. So denkt man sich das halt häufig.
Ich glaube, der findet das lustig einfach.
Der Lynch.
Ja.
Ja, ich fand's auch lustig, aber vor allem halt auch merkwürdig.
Ja.
Aber interessant ist natürlich in diesem Film vor allem dieses Motiv des Sadismus oder beziehungsweise des Masochismus in Gestalt der Figur von der Rossellini.
Ja, und in der Figur von Frank, ne?
Ja, da ist der Sadismus natürlich zu sehen. Ja. Genau, richtig, genau. Stimmt.
Und dann die Ohnmacht von Jeffrey einzuschreiten, wenn er da diese nackte Gewalt sieht.
Ja.
Sieht er, wie eine Frau sexuell misshandelt wird, vergewaltigt wird im Prinzip und da einfach nur zuguckt.
Ja, gut, weil er sich in dem Moment nicht der Gewalt auch stellen wollte wahrscheinlich, weil er ja auch illegal da war und wahrscheinlich auch um sein Leben dann letztlich gefürchtet hat, weil man hat ja schon gemerkt, so er hätte ihr natürlich schon gerne geholfen, war dann aber erst recht ohnmächtig, als er mit ihrer masochistischen Ader, sag ich mal, konfrontiert war.
Zunächst zumindest.
Ja, und das
später
dann tatsächlich auch ein bisschen
schlägt er ja dann doch mal zu.
Ja gut, weil sie es will.
In der Sexszene, ja.
Ja, weil das dann, weil er das dann in dem Spiel als Bedürfnis bei ihr sieht und es erfüllen möchte. Und es ist ja auch wirklich komplett was Konträres, was er hier lebt zu seiner Normalität ansonsten. Ist ja auch schon eher so bürgerlicher. Ne? Und dann wird er mit etwas vielleicht sogar unschuldig, wie vor allem hier unsere blonde weibliche Protagonistin. Und dann wird er halt mit was Schlechtem, sag ich mal, konfrontiert, was er so nicht kannte.
Das ist ja generell so ein Motiv. Ne? Diese ganze Stadt hier ist ja wirklich so dieses typische US-amerikanische Vorortgeschehen. Ne? So weiße Zäune. Ne? Also haben wir ja auch von Tim Burton schon mal ähnlich dargestellt gesehen und so weiter und so fort. Und so diese heile Welt, ne? Dieser Amerikanismus, dieses mehr Schein als Sein.
Mhm.
Und er zeigt dann so, was dahinter steht oder was dahinter stehen kann. Ja, das, was hinter den Kulissen passiert.
Ja.
Und das ist natürlich ein krasser Kontrast. da prallen Welten aufeinander und der Jeffrey ist so ein Voyeur, der guckt genau wie das Publikum, genau wie wir auch zugucken oder zum Zugucken verdammt sind.
Ja, und der ist halt fasziniert davon. Und
ja, und irgendwann schreitet er aber ein, dann wird er aktiv und das ist eine Sache, die dazu geführt hat, also auch dieses Ganze, ich meine, der Dennis Hopper, der flucht hier, oder Frank flucht die ganze Zeit rum, sagt nur fuck, fuck this, fuck that, I fuck everything that moves, was der Jay ja dann zitiert hat bei Clerks. Ja. Und diese rohe Gewalt, das hat dazu geführt, dass damals der Film, ja, wie soll man sagen, sehr kontrovers aufgenommen wurde. Also Testpublikum hat ihm halt ganz schlechte Noten vergeben. Die meisten Leute konnten es gar nicht einordnen, haben sich auch gefragt, was der Scheiß denn soll. Haben den Film als misogyn bezeichnet, als frauenverachtend, als gewaltverherrlichend und so weiter und so fort. Ich sehe da auf jeden Fall wesentlich mehr Qualität in dem Film als das. Also das ist einfach sehr einfach zu sagen, nur weil da eine Frau geschlagen wird und vergewaltigt wird, ja, das ist gegen Frauen. Das ist mir zu einfach.
Ja, vor allem, ich finde es halt so krass, dass er in dem Kontext immer so äußert, weil letztlich ja auch hier der Mann wieder als Täter eher etabliert wird. Und zwar nicht nur die Figur von Dennis Hopper, sondern halt auch letztlich in gewisser Form der
Jeffrey.
Genau. Also jetzt nicht direkt als Täter, ne? Aber wenn er sie schlägt, dann ist das ja auch Gewalt, die er ihr gegenüber zeigt. Es ist ja zumindest in dem Fall nicht so, dass jede Frau als Opfer dargestellt wird, ne? Es ist ja die Dorothy, die ja hier als Opfer von Frank dargestellt wird. Nicht nur der ihren Mann und den Sohn entführt hat und quasi erpresst, sexuell nötigt, etc. pp. Jetzt haben wir den Faden verloren.
Sondern ist nicht nur das, also Opfer, Täter.
Ich komme da nicht mehr raus.
Ist ja nicht schlimm. Der Film kann ja auch ein bisschen verwirren. Das hat er ja auch bei dem Publikum damals gemacht.
Total.
Viele konnten es halt überhaupt nicht einordnen und typisch David Lynch, es gibt nicht die eine Wahrheit oder ich glaube, er hat da wieder sehr viel verschlüsselt oder einfach seinen kruden Humor da verarbeitet. Ich habe gelesen, dass gerade bei der Szene zwischen Isabella Rossellini und Dennis Hopper, dass er sich da kaputt gelacht hat.
Okay.
Im Regiestuhl.
Krass.
Die Rossellini, nachdem sie da mit ihm mal drüber gesprochen hat und das auch, also verstanden hat, was er meinte, seitdem auch immer lacht, wenn sie die Szene sieht.
Okay.
Also es ist und bleibt halt ein Mystery-Thriller, der so teilweise ins Surrealistische abdriftet. Typisch Lynch halt, also jeder Lynch-Film, Lost Highway genauso im Prinzip. Ich finde ihn ziemlich geil, muss ich sagen. Also der beschäftigt mich jetzt auch Tage später noch. Ich habe diese Bilder nicht vergessen, diese Atmosphäre, hat diese Sogwirkung. Es erinnert sehr an Twin Peaks, also Twin Peaks kam ja danach, aber das, so als Vorläufer von Twin Peaks irgendwie habe ich das empfunden. Und du hast ja diese ganzen, also auch diese Musikszenen, die Musik, der Musikeinsatz von Blue Velvet natürlich, Death Songs und auch anderen Songs, die alle dieses Thema wieder spiegeln, Blue Velvet eben, und wenn wir rausfinden, was das bedeutet oder in welchem Kontext der blaue Samt vorkommt, dann wird es auch sehr, sehr unangenehm wieder.
Mhm.
Schauspielerisch ist das total cool. Ich finde es von der Regie geil. Also wie gesagt, vor allem Isabella Rossellini, die spielt hier mit vollem Körpereinsatz.
Mhm.
Ich habe das auch so ein bisschen eben interpretiert als so der Blick hinter die weißen Zäune in der feinen Mehrschein als sein Gesellschaft.
Ja.
Vor allem in den USA. Also es ist so also ein Stinkefinger in Richtung des Bürgertums. Vor allem auch in Richtung Hollywood. Ne? Das ist halt ein sehr Anti-Hollywood-Film sozusagen. Ja. Dafür hat er so ein bisschen die Quittung bekommen, weil er halt, ja, wie gesagt, ne, das war so ein bisschen, der galt als skandalös damals, der Film. Heutzutage wird man das, glaube ich, auch flächendeckend besser einordnen, so wie wir das jetzt zum Beispiel tun.
Mhm.
Also ich sage nicht, dass wir besser sind als damals die Leute. Ich sage nur, dass man da vielleicht einen adäquateren Blick drauf hat. Und das hat ja auch viele Sachen geprägt. Also ich glaube, viele Filme, die danach kamen, die haben sich auch daran orientiert und wie so ein Film aufgenommen wird. Das ist heutzutage ganz anders.
Mhm.
Ne, heutzutage wäre das kein Skandalfilm mehr. Da musst du dann schon eher so in Richtung Gaspar Noé oder so. da muss es halt noch krasser, noch heftiger sein.
Ja.
Aber damals schon hat er schon ziemlich geschockt. Ich kann es verstehen, weil er ist teilweise wirklich verstörend, aber nicht so, dass man, es wird jetzt einem nicht eklig oder so, aber der ist halt natürlich merkwürdig. Trotzdem, weiß ich nicht, sind wir da 2 Stunden, kleben wir da einfach am Fernseher dran und wollen wissen, was passiert als nächstes und was geht hier ab. Auch die Darstellung von Dennis Hopper, der hat ja die Rolle
gelebt.
Ja, weil der hat auch gesagt so, ich spiele den Frank, weil ich bin Frank.
Ja.
Also die Rolle sollte ursprünglich, glaube ich, an jemand anderen gehen. Und ja, ich finde den ziemlich, ziemlich geil.
Ja, das Faszinierende ist ja letztlich wirklich dieser Zwiespalt, auch in dem wir uns die ganze Zeit befinden, weil...
Weil er das Publikum entlarvt auch?
Nee, aber gesagt. Auch, weil neben dem ganzen, in Anführungsstrichen, gewöhnlichen Thriller, neben dieser, in Anführungsstrichen, gewöhnlichen Krimi-Geschichte, ist es ja dieses Spiel zwischen Masochismus und Sadismus, was uns fasziniert, weil da halt auch eine schmale Grenze, sag ich mal, zwischen liegt. Also das war auf jeden Fall das, was mich und was auch den Jeffrey dann letztlich so sehr fasziniert hat, dass man da auch seine eigenen Grenzen in Bezug auf dieses Thema, sag ich mal, hinterfragt.
Er konfrontiert halt einen schon ja, so ein bisschen.
Genau.
Aber wie gesagt, ne, entlarvt uns halt auch als die Voyeure, ne, die wir halt im Kinosessel sind und uns sowas angucken. Also halt, ob es jetzt irgendwie nackte Haut ist oder Gewalt und so weiter und das irgendwie dann abfeiern. Aber indem der hier dann so ein paar Grenzen eben, ne, dieses, also so lang der Jeffrey noch in dem Schrank ist und da durchguckt, durch diese Lamellen und dann ist er noch der Zuschauer, ja. Aber irgendwann wird er aktiv und das ist dann schon eine Grenze, die uns dann irgendwie anscheinend bitter aufstößt, weil wir uns dann irgendwie so ein bisschen schutzlos fühlen vielleicht, weil wir dann quasi ein bisschen dazu gezwungen werden, uns damit zu konfrontieren.
Wir sind ausgeliefert.
Ja, finde ich geil. Also das muss ein Film auch erstmal machen, ne? Also sowas finde ich halt großartig. Es ist echt cool, dass ich den endlich mal gesehen habe. Ich kenne eine Handvoll David Lynch Filme und die finde ich auch alle irgendwie gut und cool und gut gemacht und so weiter und so fort, ne? Aber der hat mich jetzt auch wieder nachhaltig beeindruckt.
Ja. Und was ich auch nicht unerwähnt lassen möchte, sind so Leistungen wie die von Dean Stockwell, der hier so einen verrückten, der wirkte für mich wie ein Zuhälter.
Mhm.
Oder auch Brad Dourif, der hier einen der Männer von Frank, also von Dennis Hopper spielt.
Da so ein Handlanger, ne?
Ja, genau. Fand ich auch klasse. Ja, fand ich insgesamt auch einen sehr faszinierenden Film. Würde ich jetzt in meiner Gunst nicht, also ich kannte den auch schon, hatte aber tatsächlich schon relativ viel vergessen, beziehungsweise es hat sich nicht so in mein Gehirn gebrannt wie beispielsweise ein Mulholland Drive.
Den wir für die Patrons besprochen haben. Also das Video kommt noch.
Genau, richtig. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein sehr cooler Film. Schön, den mal wieder so ein bisschen aufgefrischt zu haben, weil Lynch ist halt schon ein sehr cooler Filmemacher, der halt auch so ein bisschen auf Konvention und vor allem halt auf die Kritiker immer scheißt, was ihn halt auch ein bisschen freier, sag ich mal, arbeiten lässt, was man dann halt auch in seinen Werken sieht.
Ja, auf jeden Fall das Kino geprägt, damals schon wegweisend. Das war das Wort, das ich gesucht habe.
Was ist gefunden?
Ja, es ist schon einzigartig. Es gibt halt keinen Regisseur, der das so gemacht hat oder so macht wie er noch. Wie gesagt, so diese absolute Vergötterung, bin ich immer ein bisschen vorsichtig, ne, das ist immer so. Das Einzige, was schlimmer ist als die Onkels, sind halt Onkels-Fans. Und das heißt, ja, Lynch-Fans sind so ein bisschen wie Onkels-Fans. Boah! Ich bin gespannt auf die Kommentare dazu und verpisse mich jetzt. Nehmt's nicht zu ernst, das ist alles Spaß, Dichtung und Wahrheit, hat nichts miteinander zu tun. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das hat wieder sehr viel Freude bereitet, mit dir über Filme zu sprechen. Demnächst kommen unsere Weihnachtsspecials. Es geht los am Sonntag mit Tatsächlich Liebe, haben wir schon gesagt. Und dann kommen noch ein paar andere geile Sachen, hoffentlich geile Sachen. Wir werden sehen. Und ja, Peter, danke. Filmfressenfamilie, danke. Und besonderen Dank natürlich an die Patrons. Ich bin raus. Bis zum nächsten.
Ja, da hast du mir wie immer sehr viel übrig gelassen. Was soll ich jetzt auch sagen?
Tschüss, kannst du sagen.
Nee, ich will zumindest mal eine Floskel loswerden. Aber ich will euch auf jeden Fall auch Patreon ans Herz legen. Ich will euch Interaktion ans Herz legen. Ich möchte euch ans Herz legen, nächste Woche wieder einzuschalten. Vielleicht bringen wir ja wieder was aus dem Kino mit. Was wir auf jeden Fall mitbringen, ist Horror. Das, glaube ich, wird es nicht geben, dass ein Podcast mal ohne einen Horrorfilm daherkommt. Also zumindest keiner von uns.
Das ist eher unwahrscheinlich.
Genau. Und die Christmas-Slasher-Saison hat ja schon vor ein, zwei Wochen angefangen und deshalb bin ich mir sicher, dass wir nicht nur im Podcast mit dem guten Daniel G. über einige sprechen werden, sondern dass die auch hier und da mal auftauchen sollten. Darauf freue ich mich ganz besonders. Ich freue mich aber natürlich auch, hier mit dir wieder etwas mehr als eine Stunde geplaudert zu haben. Sind ein paar nette Filme bei rumgekommen. Ein cooler Patreon-Pick, den wir nächste Woche wahrscheinlich auch wieder haben werden. Und in diesem Sinne hoffe ich auf jeden Fall für alle, einen schönen Podcast gehört zu haben und verabscheue uns bis zur nächsten Woche.